D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Ein Einbruch am helligsten Tag. Alles durchwühlt. Schmuck weg. Es ist nicht nur erstaunlich, dass das Wort Hellichten mit Triple L geschrieben wird, habe ich gerade gesehen. Erstaunlich auch, dass wirklich die Einbrecher tagsüber kommen. Ne? Gerne auch mal in der halben Stunde, in der wir gerade im Supermarkt sind. Und zurückkommen und dann zack, Einbruch. Die Zahl der Einbrüche in Deutschland ist stark gestiegen. Wir fragen nach, was wir machen können und erzählen die Geschichte von Vera, bei der vergangene Woche die Wohnung aufgeknackt wurde. Außerdem präsentieren wir euch die erstaunlichsten Fakten rund um IKEA. Erstaunlich, dass es Köttbullar jetzt auch vegetarisch gibt tatsächlich. Naja, unser Reporter hat noch ein paar kuriosere Fakten gefunden, heute zum 90. Geburtstag des IKEA-Gründers. Hört ihr auch gleich hier bei uns. Die Redaktionskonferenz, am Mikrofon ist Ralf Günther, hallo.
D-Radio Wissen.
Wir sprechen gleich hier in D-Radio Wissen mit einem Mitarbeiter des Landeskriminalamtes NRW, denn die Zahl der Einbrüche ist gestiegen. Bundesweit um rund 10%, in NRW und Hamburg um rund 20% sogar. Die genauen Zahlen und das Gespräch mit dem LKA gleich hier bei uns. Es war gestern, dass Vera mir erzählt hat, dass vor ein paar Tagen bei ihr eingebrochen wurde. Laptop und Tablet haben die Diebe liegen lassen. Sie haben sich eher für andere Dinge interessiert und dann auch mitgenommen.
Ich habe das erfahren, als ich nicht zu Hause war, dass bei mir eingebrochen wurde, und bei mir wurden vor allem ein bisschen Bargeld und mein Schmuck geklaut. Tatsächlich nicht mehr, aber mein erster Gedanke war einfach, ich muss hier raus, ich muss ausziehen. Das geht überhaupt gar nicht, kann ich mehr in der Wohnung weiterleben. Die haben halt alles durchwühlt, die haben halt alles mögliche, irgendwie Schubladen, Kisten, alles, wo irgendwas drin sein könnte, haben sie irgendwie mal umgedreht. Dieses Gefühl, also da waren fremde Menschen in meiner Wohnung, die haben überall reingeguckt, die haben meine Bettdecke zurückgezogen. Also wenn jemand einfach in deinen allerprivatesten Bereich eindringt, also da wird ja wirklich mehr als einfach nur die Grenze einer Wohnungstür überschritten. Also da war auch ganz viel Schmuck dabei. Ich glaube, der bringt denen wirklich gar nichts bis vielleicht ein paar Cent oder so. Also zum Beispiel waren zwei Modeschmuckketten dabei. Da habe ich mich total gewundert, weil sie haben tatsächlich eine Brosche von meiner Oma liegen lassen, Gold und noch mit so türkisen Steinen drauf. Die haben sie aus irgendeinem Grund nicht mitgenommen. Stattdessen allerbilligster Modeschmuck, wo ich daran irgendwie für mich so ein bisschen ausgemacht habe, dass das Diebe gewesen sein müssen, die nicht besonders viel Ahnung gehabt haben. Oder ich weiß es nicht, vielleicht sehen Experten das anders. Mein erster Gedanke war auch, die haben das speziell auf mich abgesehen. Das war so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Inzwischen hat sich zum Glück ein bisschen relativiert. Also ich mag meine Wohnung und ich will hier eigentlich auch wohnen bleiben. Der Mann von der Spurensuche, der war sehr freundlich und hat mich auch beruhigt und meinte, A, glaubt er nicht, dass sie nochmal wiederkommen, das sei sehr, sehr unwahrscheinlich. B, sei das reiner Zufall, die versuchen es und wo sie reinkommen, gehen sie rein. Natürlich habe ich im Moment ein bisschen mehr Angst, ne? Ich bin im Moment viel hellhöriger, aber gleichzeitig sage ich mir auch, nee, ich darf mich jetzt von sowas nicht so einschränken lassen. Damit lässt man sich wirklich was kaputt machen, wenn ich mich jetzt dadurch, durch diese Angst total in meiner Bewegungsweise oder in meiner Art zu leben einschränken lasse.
Wir klären gleich auf. Auf was haben es die Einbrecher besonders abgesehen? Wer sind die Täter? Und vor allem, wie können wir uns schützen? Sabrina Kiebak, die schreibt bei uns auf der D-Radio Wissen Facebook-Seite heute. Zwei Tage vor Weihnachten war es, da haben sie uns die Bude ausgeräumt. Laptops, Kamera, Ehering, jede Menge Bargeld waren weg. Das ist ärgerlich, aber alles ersetzbar. Viel schlimmer waren die psychischen Folgen, vor allem bei unserem vierjährigen Sohn, durch dessen Zimmer sie eingestiegen sind. Fast 3 Monate hat es bei ihm gedauert, bis er wieder alleine dort geschlafen hat. Danke für das Feedback. Teilt gerne weiterhin eure Erfahrungen bei uns im Netz auf unserer Facebook-Seite von D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Immer mehr Wohnungseinbrüche in Deutschland. Also falls ihr in letzter Zeit häufiger mal von Kollegen oder Freundinnen gehört habt, dass in der Nachbarschaft oder sogar bei denen zu Hause eingebrochen wurde, ja, das bestätigt eigentlich nur die Statistik. Rund 10% mehr Einbrüche in 2015 im Vergleich zum Vorjahr. Das hier ist die erschreckende Gesamtzahl, die ich mal für euch rausgesucht habe. 167.136 Fälle von Einbrüchen in Deutschland. Bei manchen hat es geklappt, bei manchen nicht. Das sind dann versuchte Einbrüche. Jetzt ist es so, dass die Zahlen in Hamburg und in NRW besonders gestiegen sind, beide mit rund 20% mehr Einbrüchen. Frank Scheulen vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Was wird da alles geklaut?
Nummer eins, Bargeld und Schmuck. Das sind Liebesgut, was der Täter sehr schnell und unauffällig an sich nehmen kann bei den Einbrüchen, was er unauffällig wegtransportieren kann und auch sehr schnell Mittätern übergeben kann, sodass er dann bei polizeilichen Kontrollen völlig unbesorgt seine Taschen herzeigen kann.
Wir haben gehört von einer Kollegin, die einen Laptop offen rumliegen hatte, also wird Elektronik nicht mehr geklaut. Was wird denn nicht mehr geklaut?
Also man muss sich vergegenwärtigen, wir haben ja es mit einem relativ großen Spektrum an Tätern und Tatverdächtigen zu tun. Da mag mit Sicherheit noch der ein oder andere Rauschgiftabhängige bei den Tätern sein, der eine etwas andere Zielrichtung hat, der dann auch Unterhaltungselektronik, PCs, Tablets, Laptops oder Ähnliches mitgehen lässt, die er dann vielleicht bei seinem örtlichen Dealer versetzt. Aber überwiegend professionellen Täter, die haben es auf leicht transportable Beute abgesehen, sprich Schmuck und Bargeld.
Wie kann ich denn Schmuck und Bargeld möglichst so in der Wohnung verstecken, wenn ich mal länger weg bin, dass das nicht gefunden wird von den Tätern?
Also ich glaube, den Gedanken braucht man gar nicht weiter im Kopf zu behalten. All das, was einem einfällt, die Täter kennen sämtliche gängigen Verstecke. Wenn man also längere Zeit nicht in der Wohnung ist, infolge von Urlaub, Dienstreisen oder sonst irgendetwas, dann sollte man sich überlegen, ob man für diesen Fall entsprechende Einschließgelasse bei Banken und Sparkassen anmietet. Da ist man auf der sicheren Seite. Ich sag mal, all das, was man im Haus versteckt, die gängigen Verstecke unterm Kopfkissen, unter der Matratze, in Socken oder wo auch immer, die Täter kennen diese Verstecke.
Sind das eigentlich in der Regel Einzeltäter oder sind das ganze Diebesbande, die im Auftrag vielleicht sogar von Hehlern losziehen, um bestimmte Dinge zu klauen?
Das kann man schlecht sagen. Wir wissen, dass wir es in den letzten Jahren vermehrt mit südosteuropäischen Täterbanden zu tun haben. Die Grenzöffnung Richtung Osten, die EU-Erweiterung hat da natürlich auch für gesorgt, dass Grenzkontrollen abgebaut werden. Das heißt, da bekommen wir ein Täterklientel in die Bundesrepublik rein, was wir vorher so in dieser Form nicht hatten, weil es ja auch durchaus einfacher geworden ist, mit dem Fahrzeug dann in die Bundesrepublik einzureisen. Die Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen sind hervorragend ausgebaut. Das heißt, Täter kommen schnell an die Objekte. Sie haben aufgrund des dichten Autobahnnetzes fast überall in den Ballungsgebieten irgendwo eine Autobahnauffahrt, die sie wiederum in der Nachtatphase für ihre Flucht benutzen können.
Sie sagen Südosteuropäer. Sind das auch so die Täter, die Sie am häufigsten fassen?
Also es ist so, wir haben ja im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls eine geringe Aufklärungsquote, das heißt einen niedrigen Prozentsatz, wo wir die Tatverdächtigen identifizieren können. Und da haben wir also in der letzten Zeit festgestellt, dass der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen angestiegen ist. Der liegt jetzt bei knapp über 40%. Das ist ein Indiz, dass wir hier vermehrt mit nichtdeutschen Tatverdächtigen zu tun haben. Und das sind dann natürlich auch teilweise Mitglieder dieser Bandenstrukturen, wobei die natürlich professioneller vorgehen, sehr schnell sind, sehr effizient am Tatort arbeiten, im Schnitt auch etwas höhere Beute machen und dann aber genauso schnell wieder Fersengeld geben.
Wie können wir uns denn am allerbesten schützen? Wir können ja nicht alle einen Tresor und eine Überwachungskamera für unsere Wohnungen kaufen.
Das ist richtig. Man kann mit relativ geringen finanziellen Aufwand seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus so sichern, dass beispielsweise die Wohnungseingangstüre einem Täter zunächst mal standhält. Das heißt, wenn ich schon mal das Schließblech plan habe mit dem Schließzylinder, wo keine Zange anpacken kann, ist schon mal was geholfen. Wenn ich ein Querriegelschloss in meine Tür einbauen lasse, dann sieht auch der Täter von außen das Schloss und weiß, dass er hier mit einem erhöhten Aufwand arbeiten muss. Erhöhter Aufwand macht mehr Lärm, dauert länger und steigt natürlich das Entdeckungsrisiko. Ich sag mal so etliche Sekunden, bis zu 10, 15 Sekunden. Danach wird der Täter sehr schnell erkennen, dass er hier mehr Zeit braucht. Deswegen haben wir auch sehr viele versuchte Wohnungseinbrüche, wo die Täter gescheitert sind. Da haben wir hier einen Anteil in Nordrhein-Westfalen von deutlich über 43%, wo also Täter letztlich nicht zum Zuge und zum Ziel gekommen sind.
Vom LKA NRW war das Frank Scheulen in die Radio Wissen. Es wird mehr eingebrochen. Bundesweit 10% mehr Einbrüche in 2015 im Vergleich zu 14. In NRW und Hamburg sogar 20% mehr Einbrüche.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Über das Thema Pille haben wir hier bei D-Radio Wissen in den vergangenen Monaten mehrmals berichtet. Vor allem, dass gerade neue Antibabypillen ein höheres Risiko für die Gesundheit darstellen. Und damit sind wir ja schnell bei der Frage nach Alternativen und der Frage, warum es eigentlich außer dem Kondom keine vernünftigen Verhütungsmittel für Männer gibt. Es sieht aber jetzt danach aus, als könne sich das demnächst ändern. Verena von Keitz aus unserem Team, gibt es da bald, ja, weiß nicht, die richtige Pille für den Mann und worum geht's?
Also so einfach ist es nicht, was da im Moment in der Pipeline ist, das funktioniert im Grunde wie eine Sterilisation. Mhm. Das Problem bei der Sterilisation ist ja, dass da die Samenleiter durchtrennt werden. Und wenn du die durchschneidest, dann ist das in der Regel eher so eine dauerhafte Geschichte. Das lässt sich nicht so gut rückgängig machen. Und das soll aber mit dem sogenannten Vasalgel anders werden.
Vasalgel, okay, wie soll das gehen?
Ja, das Prinzip ist so, dir wird als Mann ein elastisches Polymergel in die Samenleiter gespritzt. Also die Samenleiter verbinden ja die Hoden, besser gesagt die Nebenhoden mit der Harnröhre.
Okay, und wie kommt das dahin? Also vorne rein einfach reingespritzt mit einem langen Schlauch?
Nee, so schlimm ist es nicht. Das Ganze wird tatsächlich durch die Haut im Rahmen einer kleinen Operation mit Narkose direkt dorthin gespritzt in den Samenleiter. Und dann hast du da also einen kleinen Gelpfropfen drin sitzen und durch den kommen die Spermien einfach nicht mehr durch, weil sie einfach zu groß sind. Und damit ist die Samenflüssigkeit dann wiederum die beim Orgasmus austritt, spermienfrei.
Ich stelle mir das gerade so vor, als wäre das wie so ein Silikonpfropfen.
Ja, so ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen.
Das funktioniert?
Ja, also man muss tatsächlich sagen, dieses spezielle Vasalgel ist bisher nur an Tieren getestet worden, im ersten Versuch an Pavianen und gerade ziemlich erfolgreich an einem Dutzend Kaninchen.
Rammler.
Ne? Genau. Wobei die hatten da sowohl so eine künstliche Vagina, auf der man dann mit Kaninchen so. Sehr interessant alles, wenn man genauer in diese Tiefen der klinischen Tests geht. Aber so richtige klinische Tests mit Männern, die gab es noch nicht. Die sind in der Planung, aber das Ganze läuft recht schleppend. Dazu muss man einfach wissen, dass hinter diesem Projekt keine Pharmafirma steckt, sondern die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Parsimus Foundation, die sich nämlich dafür einsetzt, günstige Medikamente zu entwickeln. Aber aus diesem Grund ist natürlich auch die Finanzierung schwierig. Die läuft eher so über Crowdfunding und Spenden. Und da dauert es natürlich viel länger, so große Summen zusammenzukriegen, die du für Studien brauchst.
Warum springt da nicht die große reiche Pharmaindustrie drauf?
Ja, weil sich so ein Projekt für die einfach nicht lohnt. Würde. Bei so einer Methode, die man einmal spritzt und dann, die wahrscheinlich jahrelang funktioniert, damit kannst du einfach kein Geld machen.
Ja, du sagst, das funktioniert jahrelang, ja? Baut sich das Zeug nicht irgendwann im Körper ab?
Nee, nicht unbedingt. Also um den Propfen aufzulösen, muss man wirklich extra ein Lösungsmittel in den Samenleiter spritzen, in einer weiteren Operation. Bei den Kaninchen hat das funktioniert. Nach 12 Monaten wurde halt mit einem Lösungsmittel dieser Propfen aufgelöst. Und in Tests zeigte sich dann, dass das Sperma der Kaninchen wieder normale Konzentrationen an Spermien vorrätig hatte. Und damit scheint die Methode tatsächlich reversibel zu sein. Und zwar besser als eine Sterilisation.
Ganz ehrlich? So wie du das beschreibst, ich finde das nicht sonderlich sexy. Gibt es überhaupt Männer, die sowas machen würden?
Ja, davon gibt es wohl tatsächlich eine ganze Menge. Das zeigt sich auch darin, dass um die 20.000 Männer und Frauen bei Parsimus registriert sind, die darauf warten, dass es klinische Tests an Menschen gibt und dass eben auch schon viele Männer Geld gespendet haben, um die Forschung voranzutreiben. Auch deshalb, weil die Methode eben nicht auf Hormone setzt, also keine Pille für den Mann ist, wie ich eben schon gesagt habe, die ja immer Risiken birgt, wie man bei der Antibabypille für Frauen auch sieht.
Ist das auch ein Grund, warum es noch keine wirkliche Pille für den Mann gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab bisher so zwei Testobjekte. Eine WHO-Studie mit einer Hormonpille für den Mann wurde dann im Jahr 2011 sogar abgebrochen, weil sich einfach schnell herausstellte, dass das Hormonpräparat zum einen nicht wirkt und außerdem ganz heftige Nebenwirkungen macht. Insofern wäre das Vasalgel tatsächlich eine Alternative.
Und wann wäre dann damit zu rechnen, dass es das gibt?
Ja, also die Sprecherin der Parsimus Foundation sagt, sie wollen Ende dieses Jahres mit den klinischen Tests an Menschen beginnen und hoffen, dass dann ab 2018 die Methode verfügbar ist. Aber da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also vor 2 Jahren hieß es nämlich auch schon, man würde 2015 die klinischen Tests machen und im Jahr 2017 dann auf den Markt kommen. Aber das hat sich ja alles noch ein bisschen länger hingezogen, auch eben wegen der Finanzierung.
Der Pfropfen, eine neue Verhütungsmethode für den Mann, wird von einer Non-Profit-Organisation erforscht. Im Moment noch nur an Kaninchen und Affen. Hier ist die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ingvar Kamprad ist heute 90 Jahre alt geworden. Ingvar Kamprad, wer war das denn nochmal? Das ist der Gründer von IKEA und einer der reichsten Menschen der Welt. 2010 war er laut Forbes mit 23 Milliarden US-Dollar auf Platz 11 weltweit. Und das trotz einer ausgeprägten Lese- und Rechtschreibschwäche und einem Hang zum Alkohol. Übrigens ein recht bescheidener, sparsamer Typ, der trotz Milliarden auf dem Konto jahrzehntelang so einen alten Volvo-Kombi gefahren ist. Wenn er noch anspringt, wieso dann ein neues Auto, hat er sich gedacht. In den vergangenen Jahren hat sich rund um IKEA eine Reihe unnützes Wissen angesammelt. Zum Beispiel, dass 50% des Umsatzes nicht mit Möbeln gemacht wird, sondern mit dem Randsortiment, also mit Teelichtern und so Zeug. Und dass jeder 10. Deutsche in einem IKEA-Bett gezeugt wurde. Allerdings stimmen nicht alle dieser Geschichten. Unser Tagesreporter hat 5 solcher Geschichten zusammengesammelt und hat euch gefragt, stimmt's oder gelogen?
Wer an IKEA denkt, der denkt an Bällchenbart, an Schöttbullar mit Preiselbeersoße, daran, dass man immer und überall penetrant geduzt wird und vor allem an all diese unaussprechlichen Namen.
Irgendwas mit STOVÖR oder so?
Genau, und mit diesen Namen legen wir jetzt los.
Geschichte Nummer 1.
Die IKEA-Möbel haben nämlich nicht nur irgendwelche Fantasienamen, die irgendwie nach Håkan Nessa oder Pippi Langstrumpf klingen, sondern es sind erstens echte skandinavische Worte und sie kommen zweitens mit einem richtigen System daher. Stühle und Schreibtische zum Beispiel tragen Männernamen. Stoffe und Gardinen haben dagegen Frauennamen und Badezimmerartikel heißen so wie Seen, Flüsse oder Meeresbuchten irgendwo zwischen Nyborg und dem Nordkap. Ist das wahr?
Ich glaube nicht. Ich finde das relativ sexistisch und die Schweden sind eigentlich relativ offen. Deswegen glaube ich es nicht.
Ich finde es auch komisch, aber ich habe einen Türverleger, der heißt Benno. Also kann ja was dran sein, ne?
Ja, das kann jetzt nicht nur so sein, sondern das ist wirklich so. 2 Schwedinnen kümmern sich strikt nach diesem System um Klippern, Pyang, Gudvig und Co. Und wenn sie einen Namen gefunden haben, mit dem sich die super flexible Memory-Schaummatratze verkaufen lässt wie warme Semmeln, dann prüft ein Juristenteam, ob damit irgendwelche anderen Markennamen verletzt werden. Das ist bei dänischen und schwedischen Namen allerdings deutlich seltener der Fall als beim abgegriffenen Englisch.
Geschichte Nummer 2.
So, die Sache mit den Namen haben wir geklärt. Jetzt kommen wir zu einer historischen Anekdote.
1993. Die Sowjetunion ist gerade mal zusammengebrochen vor 2 Jahren und steckt in argen Finanzschwierigkeiten. Jetzt verkauft Russland eine ganze Inselgruppe im Weißen Meer an IKEA. Die Solowetski-Inseln wurden an IKEA verkauft. Grund dafür, das sind riesige Holzvorkommen und das braucht IKEA natürlich. Wahr oder falsch?
Solowetski-Inseln, wo sollen die liegen?
Im Weißen Meer.
Ich kann es mir gut vorstellen, tatsächlich. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da ging es ja doch drunter und drüber und da wusste die linke Hand nicht, was die rechte tut. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie wirklich da wirklich Land an die IKEA verkauft haben, ja?
So, die eben stimmte, ne? Das stimmt die jetzt bestimmt nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich glaube es irgendwie auch nicht, obwohl man den Russen ja einiges zutrauen kann.
Und recht hat sie, denn diese Geschichte ist natürlich gelogen. Das Manager-Magazin hat aber im August letzten Jahres darüber berichtet, dass IKEA in Estland, Lettland und Litauen größere Waldstücke gekauft hat und in Zukunft möglicherweise auch in anderen Ländern Wald erwerben will. Der Möbelgigant steigt also in die Forstwirtschaft ein. Laut Pacific Standard verbraucht IKEA nämlich rund 1% der weltweiten Holzproduktion. Und das jedes Jahr.
Geschichte Nummer 3.
IKEA ist nicht nur ein großer Möbelhersteller, sondern auch eine große Fastfood-Kette. Die machen insgesamt 1,5 Milliarden mit Köttbullar, mit Hotdogs und so weiter und sind damit in den Top 10 der Fastfood-Ketten weltweit. Stimmt das?
Ja, das würde ich jetzt glauben. Da gibt es viel Essen, also wenn man vorne in Kassen ist.
Ich kann es mir auch gut vorstellen. Also da gehen, glaube ich, so einige Tonnen Köttbullar und einige Tonnen Würstchen für die Hotdogs über die Bühne. Also ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Stimmt. IKEA spielt hier in einer Liga mit McDonald's, Burger King oder Subway. Die Deutschen gingen im letzten Jahr lieber ins Möbelhaus zum Essen als zu Vapiano oder L'Osteria. IKEA kommt damit an die 9. Stelle der deutschen Großgastronomen und wir zur letzten Geschichte.
Geschichte Nummer 4.
IKEA will sein Image bei Männern verbessern. Die laufen da ja immer nur ihren Frauen hinterher mit leidender Miene. Und deswegen steigt IKEA jetzt ins Modegeschäft ein und bringt eine spezielle Männerkollektion auf den Markt.
Mit Sakkos, Outdoorhemden, Arbeitsschuhen und so weiter und so fort. Und wollen damit eben Männer in ihre Shops locken. Stimmt das oder stimmt's nicht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es reicht ja, wenn die Frauen kaufen. Die machen genug Umsatz.
Ich glaube es auch nicht, weil ich habe jetzt auch noch keinen Mann erlebt, den man unfassbar damit locken kann, dass man shoppen geht. Also ob es jetzt Sakkos sind oder Regale, ist egal.
Nein, das glaube ich auch nicht. Vor allem will man auch normalerweise Klamotten in der Innenstadt shoppen gehen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen außerhalb muss, oder um sowas Kleines zu holen, ich glaube, das würde nicht so ein gutes Geschäft sein.
Okay, da ist jetzt keiner drauf reingefallen, denn das ist natürlich Quatsch. IKEA-Klamotten bleiben uns auch weiterhin erspart. Einer hatte allerdings noch eine andere Idee.
Also da muss man wahrscheinlich eher Fernseher oder Elektroartikel mit aufnehmen. Also mit Klamotten wird das, glaube ich, nichts.
Mit Fernsehern und Elektroartikeln hat es IKEA tatsächlich schon versucht, Männer anzulocken. Vor 2 Jahren gab es in einigen deutschen Filialen nicht nur ein Smallland für die Kleinen, sondern auch ein Manland für die Kerle. Mit Xbox, Kickerkasten und Mini-Casino zum Zocken. Und das ist jetzt wirklich kein Scherz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sehr geehrter Herr Hollande, sehr geehrter Herr Michel. So beginnt der offene Brief eines Landrates aus der Eifel an Frankreichs Präsidenten François Hollande und Belgiens Premier Charles Michel. Bei Facebook hat er diesen Brief geschrieben, bisher fast 1400 Mal geteilt worden. Und dann schreibt er, dass er sich Sorgen macht wegen der beiden Atomkraftwerke Cattenom in Frankreich und Tihange in Belgien. Sie könnten Ziel von Terroristen werden. Zitat: Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in die inneren Angelegenheiten ihrer Staaten einzumischen, aber der Betrieb der Atomkraftwerke betrifft auch die Menschen in der Eifel. Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, sich endgültig von der Kernkraft auch in Frankreich und in Belgien zu verabschieden, so der Originaltext. Es ist ein Brief des Landrates des Eifelkreises Bitburg-Brümm. Joachim Streit heißt der Mann. Hallo, Herr Streit.
Ja, hallo.
Was hat Sie bewogen, diesen Brief zu schreiben?
Ich hatte eine Diskussion mit einem Freund, was wir denn tun könnten, um unserer Angst Ausdruck zu geben, dass auch Atomkraftwerke Ziele von Terroristen werden können und dann natürlich in der Nähe Cattenom und Tihange wissend, die ja auch störanfällig sind. Und wir haben uns dann überlegt, wir schreiben einen Brief. Und der Post ist gestern auf Facebook von mir gestartet worden und es sind jetzt 120.000 Menschen, die ihn gesehen haben.
Sie wollen diesen Brief aber auch noch so richtig in Zettelform abgeben, ne?
Genau. Die Facebook-Gemeinde hat ihn mir übersetzt, wie das so ist bei den Facebookies. Und er wurde nochmal von der Scan-Gemeinde durchgeschaut auf Fehler. Und das geht dann diese oder Anfang nächster Woche weg.
Glauben Sie, dass Ihnen jemand antwortet aus Frankreich oder Belgien?
Ich gehe mal davon aus, wenn ich den Brief vom Landrat verwende, dass dann der Sous-Préfet doch eine Antwort bekommen. Schauen wir mal, was drin steht.
Sie sagen als Landrat, Sie schreiben ja auch in dem Brief, dass Sie sich nicht von Ihren Kindern vorwerfen lassen wollen, dass Sie es nicht wenigstens versucht haben, mal irgendwas zu tun. Haben Sie mehr als Vater oder mehr als Landrat, als Politiker gehandelt?
Es ist so, eine Diskussion mit meinem Freund kam irgendwie raus, glauben wir wirklich dran, dass was passiert? Nein. Also brauchen wir nichts zu machen, weil, wenn man Realist ist, wird sich nichts verändern. Und dann war ich aber selbst über mich erschrocken und ich fragte, wo sind meine Ideale geblieben? Verliere ich jetzt den Idealismus, den ich vor 20 Jahren hatte, als ich mit der Politik begann? Und das kann es ja nicht sein. Und dann kann man trotzdem etwas tun, schreiben. Und ich finde ja interessant auch, wenn man eine digitale Flaschenpost in die Welt setzt, sie wird gelesen und das bewegt auch. Und wenn viele Menschen das unterstützen, dann kommt man auch zur Veränderung.
Sie sind ja auch bei Facebook recht aktiv, sind ein netzaffiner Politiker. Haben Sie damit gerechnet, dass Ihr Brief so sehr im Netz abgeht?
Also die höchste Leserquote, die ich hier hatte, war bei der Iceberg Challenge. Damals haben 27.000 Menschen das Video gesehen. Und von daher waren jetzt die 120.000 am heutigen Tag sehr, sehr beeindruckend. Nein, damit hatte ich nie und nimmer gerechnet.
Werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr werden. Sie haben also jetzt in der Eifel Cattenom und Tihange vor der Nase. Die Badener im Süden Deutschlands haben das französische Atomkraftwerk Fessenheim. Und die protestieren auch immer mal wieder. Wäre es nicht mal eine Idee, sich zu bündeln und vielleicht gemeinsam einen großen Brief zu verfassen?
Vielleicht ist das der Beginn, der erste Satz eines großen Briefes. Jeder schaut natürlich zunächst mal
auf seinen Windschatten. Beziehungsweise man liegt ja nicht im Schatten, man liegt ja genau dann in der Zone, die betroffen wäre. Und das ist natürlich die ursprüngliche Angst. Wenn man aber grundsätzlich in sich geht und fragt, bin ich pro Atomkraftwerk oder dagegen, dann kann ich sagen, ich war auch schon vor Fukushima gegen Atomkraftwerke. Und an der Einstellung ändert sich nichts. Von daher ist es nicht nur das vor der Haustür, sondern insgesamt auf der Welt, die Dinger müssen weg.
Und da können wir auch im Super-GAU-Fall auch nicht auf Ostwind hoffen. Einfach nur.
Ja, sehen Sie damals bei Tschernobyl, es war ja im Mai 86, es jährt sich jetzt auch zum 30. Mal. Wir hatten Ostwind, wo wir ja sonst immer Südwestwinde haben. Und das Ganze ist dann zu uns herübergeweht. Und die Radioaktivität macht vor Grenzen nicht Halt.
Der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit. Den offenen Brief an Hollande und Michel findet ihr bei uns gleich im Netz auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Redaktionskonferenz.
Mal gucken, ob wir sie alle zusammenkriegen. Also es gibt die Tonight Show starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers, Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live, Conan ist noch eine Late Show und Late Late Show with James Corden. Bei diesen ganzen amerikanischen Late Night Shows, da kann man schon mal den Überblick verlieren. James Corden, den ich zuletzt genannt habe, das ist dieser Engländer unter den Late Night Talkern. Das ist der, den ihr wahrscheinlich immer mal wieder in eurer Facebook-Timeline sehen werdet mit der Carpool-Karaoke, mit diesen Videos, bei denen er mit Promis im Auto sitzt und singt. James Corden hatte in der neuesten Folge nicht nur einen Megastar neben sich sitzen, sondern auch noch eine sehr, sehr lustige Geschichte am Ende. Verena von Keitz, du hast die ganze Geschichte.
Ja, diesmal hatte er nämlich für seine Show, die Late Late Show, die er seit einem Jahr inzwischen moderiert schon, Jennifer Lopez auf seinem Beifahrersitz. Ja. Und man kann wirklich sehen, also klar, es ging um Karaoke. Sie haben irgendwie ein paar Songs von Jennifer zum Singen gebracht, hatten dabei sehr viel Spaß, das konnte man wirklich sehr gut sehen. Aber was eigentlich noch viel schöner ist in diesem Video, dass er sich an irgendeiner Stelle ihr Smartphone unter den Nagel reißt, so mit diesem Vorwand, ah, lass mal, das ist ein tolles Smartphone, oh, will ich mal gucken. Und dann, ah, hier ist das Adressbuch, total spannend.
Was sind denn da für Promis drin?
Was sind denn da für Promis drin? Er scrollt da drin runter und sagt, ah, oh, wollen wir nicht mal eine, komm, wir schreiben eine SMS. Ich texte jetzt mal an, an Leonardo DiCaprio.
I'm gonna text Leonardo DiCaprio. Hey, Leo.
Don't say Leo, because I would never say Leo.
Oh, what would you say?
Hey.
Hey, hey, man.
Hey, baby.
Hey, baby. Okay, I'm kind of feeling...
No!
Wait, I'm kind of feeling like I need to cut loose. Any suggestions, let me know. J-Lo from the block.
Also, lass uns heute Abend einen drauf machen, unterschrieben mit J-Lo from the block.
Ja, da könnte man vielleicht dran erkennen, dass es nicht von ihr selbst ist, aber anscheinend hat Leonardo DiCaprio nichts gemerkt, nämlich er hat nach einiger Zeit durchaus geantwortet.
He wrote back.
No, he did not. What, right, what's he said?
He said, you mean tonight, boo-boo, club-wise?
Club-wise? Oh, this guy's the
he
best.
He thinks this was me. Hey, baby, I'm kind of feeling like I need to cut loose. Any suggestions? Let me know. J-Lo. As if I would say J-Lo.
J-Lo, brackets, from the block.
From the block.
Ja, sie macht sich da ein bisschen drüber lustig, so nach dem Motto, als würde ich mit J-Lo unterschreiben.
Und dann auch noch
so,
the block,
ja, from the block. Es wird in dem Video aber auch nicht so ganz klar, wie sie sich nun selbst nennt oder von anderen genannt wird. Er fragt sie das nämlich ganz konkret, ziemlich am Anfang so, wie er sie nennen darf und wie sie von den meisten anderen genannt wird, also ob Jennifer oder J-Lo. Und sie sagt dann so, ja, sagen schon viele J-Lo, manche sagen Jen. Aber wie gesagt, anscheinend sagt sie das nicht in Gegenwart von Leonardo DiCaprio.
Werden wir nicht klären können, aber Leo hat das dann tatsächlich alles geglaubt. Ne?
Ja, das ist jedenfalls ihre Vermutung. Darüber lacht sie sich auch echt kaputt, dass er die SMS tatsächlich ernst nimmt. Also die beiden hatten viel Spaß mit dieser kleinen Geschichte und man kann aber daran auch mal wieder sehen, dass man vielleicht ein bisschen genauer hinguckt, wenn man selber irgendwie Nachrichten bekommt, SMS oder WhatsApp. Es muss nicht immer der dahinter stecken, dessen Name im Absender steht.
Vielleicht hat jemand anders die Finger mit im Spiel gehabt. Jennifer Lopez im Auto von James Corden, dem Late Night Talker. Das Video findet ihr im Netz. Google Search einfach Carpool Karaoke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seid ihr auf Snapchat? Frag mal ganz kurz. Ja, da sehe ich ein paar Handzeichen da hinten noch. Ja, ihr seid bei Snapchat. Das ist schön. Da melden sich einige. Coole App. So einfach zu verstehen ist sie aber nicht. Ja? Wenn ihr diesen kleinen weißen Geist auf gelbem Hintergrund antippt, diese App, dann muss man erstmal rumprobieren. Ne? Und jetzt könnt ihr noch mehr rumprobieren. Snapchat hat nämlich neue Funktionen, die seit gestern Abend die Runde machen. Neu ist zum Beispiel Videotelefonie. Reicht das für einen Angriff auf das größte aller Social Networks, auf Facebook? Daniel Fiene von unserem Medienmagazin Eine Stunde was mit Medien. Wie viel Messenger und wie viel soziales Netzwerk steckt drin in Snapchat?
Also es ist schon ziemlich wahnsinnig, wenn man sich das mal anschaut, denn alles das, was Facebook und Twitter so groß gemacht hat, das macht Snapchat derzeit nicht, sondern macht das Gegenteil und ist damit mega erfolgreich. Ich würde Snapchat sogar eher so als antisoziales Netzwerk bezeichnen und die neuen Funktionen, die unterstreichen diesen Anspruch von Snapchat, der hipste Messenger der Welt zu sein. Die haben nämlich jetzt Chat 2.0 eingeführt. Also wer ein iPhone hat, kann diese Updates schon ausprobieren. Also mit dem Fingerwisch kann ich 10-sekündige Videobotschaften aufnehmen, verschicken, dazu noch bunte Sticker beim Chat ergänzen oder auch einen kompletten Videoanruf starten. Okay, Videotelefonie ist jetzt so nicht neu, haben andere Messenger auch, aber so intuitiv und einfach sind Skype und WhatsApp im Vergleich überhaupt nicht.
Der Gründer von Snapchat heißt Evan Spiegel und soll sogar schneller Milliardär geworden sein als sein Facebook-Konkurrent Mark Zuckerberg. Deckt sich das auch mit den Nutzerzahlen von Snapchat?
Ja, also ich habe das sogar persönlich erlebt in den USA im vergangenen Jahr, wie die App explodierte. Im vergangenen Frühjahr kaum einer genutzt, letzten Herbst auf allen Displays zu sehen, in der U-Bahn oder in irgendwelchen Schlangen. Zum Vergleich vielleicht mal, das US-Fernsehen erreicht 8% der bis zu 35-Jährigen. Snapchat erreicht jeden zweiten der bis zu 35-jährigen US-Amerikaner. Also wenn jetzt irgendeine Marke junge Leute erreichen will, dann gehen die heute zu Snapchat und nicht mehr ins TV. Zum Jahreswechsel waren es um die 200 Millionen aktive Nutzer. Hier aus Deutschland schätzt man so, dass das 3 Millionen aktive Nutzer sind. Etwa also ein Zehntel der WhatsApp-Nutzer in Deutschland. Aber ich erlebe gerade, dass so hier so eine, ja, seit einem Monat eine Aufbruchstimmung da ist, ein Boom. Und zwar auch außerhalb der Teenager-Zielgruppe. Snapchat holt also ordentlich auf.
Du hast gerade so schön gesagt, Snapchat ist ein antisoziales Netzwerk. Für wen ist es denn die größte Konkurrenz?
Also ich schätze das so ein, dass Snapchat derzeit einer der wenigen Player ist, die echte Konkurrenz für das soziale Netzwerk schlechthin sind, also für Facebook. Denn Zuwächse, die gab es in den letzten 12 Monaten, vor allem im Bereich der Messenger. Da hat Facebook ja gleich 2 im Angebot, den Facebook Messenger mit 800 Millionen Nutzern. WhatsApp hat die Milliarde geknackt. Es gibt eine chinesische Konkurrenz. WeChat liegt ungefähr bei 600 Millionen Nutzern. Mark Zuckerberg, der hatte das Potenzial von Snapchat auch schon erkannt und versucht zu kaufen. So erzählt es man sich. Bereits vor fast 3 Jahren hat er 3 Milliarden für Snapchat auf den Tisch gelegt. Evan Spiegel hat es aber ausgeschlagen, weil er einfach so an seine App glaubt.
Ist das berechtigt? Welche Zukunftsaussichten erwartest du für Snapchat?
Also ich sehe da gerade so ein bisschen was ganz Spannendes. Auf Snapchat gibt es auch hier gerade in der deutschen Szene auch so eine Atmosphäre wie bei Twitter im Jahr 2007, 2008, als die Ersten es ausprobiert haben, dieses Gefühl, hier entsteht was Besonderes, was Magisches. Das ist jetzt gerade auch auf Snapchat der Fall. Und einige Kritiker sagen, oh, die App, die versteht man einfach nicht, ist zu kompliziert. Aber ich glaube, genau das ist so eine Art geheime Superkraft von Snapchat. Sie erklärt sich nämlich nur, wenn man sie von jemand anderem auch erklärt hat, der daneben einem sitzt. Also so ein Peering-Faktor oder Schulhof-Effekt, wie man das bezeichnen kann. Und wenn man es dann einmal geschnallt hat, dann liebt man die App richtig. Und neben dem Messenger-Bereich, da gibt es ja noch diese öffentlichen Geschichten von Freunden oder die Geschichten von Medienmarken oder öffentlichen Ereignissen. Und diese Stories, die bestehen aus Fotos, kurzen Videos. Und diese Erzählweise, die prägt ziemlich das Sehverhalten der Snapchat-Nutzer. Also ich kann zum Beispiel mit einem Tipp immer zur nächsten Szene springen und ich habe mich da selbst ertappt, dass ich mich so viel länger in der Geschichte aufhalte, als ich das jetzt bei klassischen Videos oder Texten im Netz denen Aufmerksamkeit schenke. Und diese Art des Erzählens, das wird zum Standard im Netz. Also Snapchat prägt gerade das Sehverhalten einer ganzen Generation und ich glaube, Mark Zuckerberg wird sich echt ärgern, vor 3 Jahren nicht das Doppelte für die App angeboten zu haben.
Also unser Tipp, wenn ihr jetzt zu den mehr als 3 Millionen dann bald in Deutschland dazugehören wollt, ladet euch die App runter und dann fragt ihr alle Herrn Fiene, der setzt euch dann neben sich aufs Sofa und erklärt euch die App und sagt euch ganz genau, warum die so geil ist. Daniel Fiene, über die neuen Funktionen in eurer Snapchat-App. Vielen Dank.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Gleich im ersten deutschen Fernsehen nach 20 Uhr, 2015, wie immer, die Täter mitten in Deutschland.
Ich habe nichts gegen ein paar Fremder, wenn sie sich benehmen. Die Asylanten kriegen alles in den Arsch geblasen und wir haben nicht mal eine Lehre.
Dagegen müssen wir was machen.
Eben! Und da bin ich dann auch voll für Gewalt. Meine Faust zeigen, verstehst du? Aber ganz sauber.
Ja, ganz sauber. Klar. Ein Film über den NSU, den ihr da gleich zu sehen bekommt. Wobei eigentlich sind es drei Filme. Am Freitag kommt der zweite Teil, der heißt Die Opfer, vergesst mich nicht. Und der dritte Teil läuft am Sonntag, der heißt Die Ermittler, nur für den Dienstgebrauch. Die Geschichte wird also aus drei Perspektiven erzählt. Gabriela Sperl ist die Produzentin dieser Filme. Frau Sperl, ein Film über den NSU, seit wann wollten Sie den machen? Wann kam die Idee?
Die Idee kam eigentlich schon, bevor es den NSU gab, weil Stefan Aust mir erzählte von den Dönermorde, wie die damals noch hießen. Und er erzählte mir von dem Profiler Alexander Horn in München, der gesagt hatte, das sind zwei Männer wie Brüder aus dem rechtsradikalen Milieu. Und das hatte mich damals schon sehr interessiert, weil diese ominösen Dönermorde, über die alle immer schrieben, waren ja irgendwann dann nach so und so vielen Morden, wo das dann immer wieder kam, war ja dann wirklich so, dass man sich fragte, was ist da eigentlich? Und das war im Jahr 2011 und dann passierte im November dieser Banküberfall in Eisenach und dann waren die zwei Täter tot im Wohnwagen und dann waren es plötzlich Rechtsradikale und dann habe ich mir gedacht, das muss man unbedingt untersuchen. Wir hatten dann die Überlegung, wie man das machen kann. Und ich habe damals wirklich noch geglaubt, dass sich das alles innerhalb kürzester Zeit aufklären würde und dass man wissen wird, wie das war und die Hintergründe waren und dass wir heute 2016 eigentlich verwirrter sind und weniger oder nicht mehr wissen, nicht viel mehr wissen als damals. Das war mir damals überhaupt nicht klar und mir war auch in meinen kühnsten Träumen nicht klar, dass das, was noch 2011, 2012 am rechten Rand der Gesellschaft ist, dass diese Parolen plötzlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.
Es gibt drei Filme, die in den nächsten Tagen gezeigt werden. Der erste erzählt die Geschichte der Täter, der zweite die Geschichte der Opfer und der dritte die Geschichte der Ermittler. Wie kamen Sie auf dieses Konzept?
Naja, das kam deswegen, weil die Idee, über einen noch nicht gelösten Fall etwas zu machen, eigentlich ausgeschlossen war, zumal ja dann klar war, dass es diesen großen Prozess geben wird. Und vor dem Hintergrund hat mich vor allem interessiert, wie kann es sein, dass man 10 Jahre lang in die falsche Richtung ermittelt und die Opfer zu Tätern brandmarkt? Wie kann es sein, dass man das Trio über 10 Jahre lang nicht findet und das in einem Land, wo eigentlich doch die Ermittlungsquoten immer sehr, sehr hoch sind, bei 95% und höher. Und das war so der Antrieb. Und dass man einfach sagt, man schaut historisch drauf und man schaut auf die Entwicklung dieser verschiedenen Seiten und hofft, da zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen. Und wir sind eigentlich eher auf Fragen gestoßen.
Welche denn unter anderem?
Naja, was ist die Rolle des Staates bei diesem ganzen NSU-Komplex und wie ist das staatliche Versagen? Und dann natürlich die Frage, ist die Geschichte, die uns erzählt wird, die richtige?
Wie haben Sie sich die Frage bisher beantwortet?
Naja, das werde ich Ihnen jetzt nicht verraten. Dazu muss jeder Zuschauer die Filme anschauen. Mhm. Und das ist auch das, was wir ja wollen. Wir wollen eigentlich provozieren, wir wollen aufrütteln, wir wollen, dass jeder sich damit konfrontiert und sich selber die Fragen stellt, die wir uns gestellt haben und sich damit auseinandersetzt.
So wie sich das für mich anhört, ist das nicht nur sehr spannend, sondern dann auch für die ARD wahrscheinlich so spannend gewesen, dass sie gesagt haben, wir setzen das in die Primetime, ja, weil beim ZDF hat ja im Januar der Film Letzte Ausfahrt Gera über eine Autofahrt mit Beate Zschäpe eher nur so eine mäßige Quote gehabt. Das ist natürlich schon ein hartes Thema an der NSU.
Ja, es ist ein hartes Thema, wobei ich denke, vor dem Hintergrund, dass eine AfD mit 24% und zweistellig aus den Wahlen hervorgegangen ist und eine Frau Petri irgendwie Flüchtlinge an der Grenze erschießen will. Ich meine, das finde ich schon einfach ein Phänomen und da setzen wir einfach was dagegen und sagen, wo kommt das überhaupt her? Wie kann sowas entstehen? Wo kommt diese Angst her? Und das sind alles wirklich so brisante Themen, die sicherlich auch bei dem Gera-Film schon da waren, nur der Gera-Film hat ja sich einem ganz, ganz winzigen Ausschnitt dieser Geschichte gewidmet und ist nicht mit den Fragen an die Geschichte rangegangen, die wir stellen.
Die Produzentin der NSU-Filmreihe Gabriela Sperl in Die Radio Wissen. Die drei Filme laufen heute, am Freitag und am Sonntag jeweils um 20:15 im Ersten.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Fußballer und ihre Schuhe, das ist ja eine ganz besondere Beziehung, ne? Und wenn Fußballer seine Schuhe hergibt, dann reißen sich eigentlich alle drum und freuen sich. Deshalb dachte sich wohl auch Weltfußballer Lionel Messi, er tut da eine gute Tat, als er nach einem Interview mit einem ägyptischen Fernsehsender der Moderatorin seine Fußballschuhe einfach übergab und daließ. Und zwar, damit sie sie für einen guten Zweck versteigern kann. Damit hat er sich aber so richtig ins Fettnäpfchen gesetzt, Verena von Keitz, ne?
Ja, denn es ist ihm was Entscheidendes entgangen. Das hat er nicht gewusst. Schuhe gelten im Islam als unreines Kleidungsstück. Und das ist eben auch der Grund, warum man sie zum Beispiel vor der Moschee ausziehen muss. Und wenn du jetzt nun jemandem deine Schuhe schenkst, dann kann das eben als Beleidigung aufgefasst werden. Und deswegen gab es auch Proteste nach dem Interview am Wochenende.
Okay, was waren das für Reaktionen?
Also der Politiker Said Hazazin, der drohte in einer ägyptischen Fernsehshow, dass er Lionel Messi mit den Schuhen schlagen würde. Und ein Fernsehmoderator, der zog gleich seine eigenen Schuhe aus mit den Worten, die schenke ich Argentinien, so nach dem Motto, hier hast es zurück. Und auch auf Twitter und Facebook gab es viele wütende Kommentare, also die ganze Aktion sei ekelhaft und beleidige Ägypten, das ging schon ziemlich weit. Und die Interviewerin der Show hingegen, die sah das Ganze übrigens nicht so, sie hat ein bisschen versucht, das auch zu verteidigen und wies einfach darauf hin, dass es einfach Tradition in dieser Show auch sei, da wo Prominente hinkommen, dass sie dann so Souvenirs von sich selber dann überlassen und schenken.
Vielleicht hätte er neue Schuhe nehmen, ungetragene Schuhe nehmen sollen.
Ja, ich glaube, da wäre er nicht mit aus der Affäre gekommen.
Er hätte vielleicht besser ein Trikot geschenkt, wie vor ein paar Wochen, als er einem kleinen afghanischen Jungen ein signiertes Trikot geschenkt hat. Ne?
Ja, das wäre wahrscheinlich durchaus schlauer gewesen. Und man kann auch schnell darauf kommen, wenn man sich einmal mit diesem Thema befasst, dass Schuhe in der arabischen Welt eben nicht unbedingt ein Zeichen von Hochachtung sind. Es reicht manchmal schon, jemandem seine Schuhsohlen zu zeigen und er kann das dann als Beleidigung auffassen. Größere Bekanntheit hat dieses Thema tatsächlich auch schon mal bekommen, nämlich im Jahr 2008. Da wurde der damalige amerikanische Präsident George W. Bush bei einer Pressekonferenz im Irak von einem Journalisten mit einem Schuh beworfen, der damit seine Verachtung für die Kriegspolitik von Bush zum Ausdruck bringen wollte.
Lionel Messi hat einem ägyptischen Fernsehsender ein paar Fußballschuhe von sich geschenkt, damit Ärger auf sich gezogen, weil Schuhe als unrein gelten im Islam.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Menschen, die zwar laut Pass Franzosen sind, sollen ihre französische Staatsangehörigkeit verlieren können, wenn sie wegen einer terroristischen Tat verurteilt werden. Also Beispiel, ein Franzose algerischer Herkunft, der könnte wieder nur Algerier werden und die französische Staatsangehörigkeit verlieren, wenn er Bomben für Attentate bastelt und dafür verurteilt wird. Darüber gab es einen erbitterten Streit in Frankreich. Präsident François Hollande fand die Idee super. Für eine Ausbürgerung von Terrorverurteilten braucht es aber eine Verfassungsänderung und die Pläne für diese Reform wurden begraben. Die Radiowissen-Korrespondent Jürgen König in Paris. Wie ist es denn dazu gekommen, dass aus dieser Zustimmung zu Hollands Vorschlag zumindest teilweise eine Ablehnung geworden ist jetzt?
Naja, man hat einfach nachgedacht und kam dann irgendwann auf die Idee, dass ein Terrorist sich von einer solchen Maßnahme vermutlich nicht wird abschrecken lassen. Und dann kam halt die Idee auf, dass Frankreich sich nun mal verpflichtet hat, keine Staatenlosen zu schaffen. Und das ist wichtig, denn von einer Aberkennung der Staatsbürgerschaft wären deshalb nur Franzosen mit zwei Pässen betroffen gewesen. Das Gesetz hätte so gut wie ausschließlich für Franzosen mit Migrationshintergrund gegolten. Das war zum Beispiel ein Thema, das dem Front National sehr recht kam. Die Unterstützung des Front National war für Hollande immer sehr unangenehm. Seine eigene Partei, die der Sozialisten, war auch in der Frage vollkommen gespalten. Von der Sache her sind viele dagegen mit den genannten Argumenten. Parteipolitisch hat man aber gesagt, naja, wir können unseren Präsidenten jetzt nicht im Regen stehen lassen mit diesem Projekt, können ihm die Zustimmung nicht verweigern. Auch die Republikaner in der Opposition waren sehr hin und her gerissen. Die Republikaner haben im Senat das Sagen. Am Ende hat der Senat in dem Gesetzestextentwurf für eine Formulierung gestimmt, die eine Ausbürgerung verurteilter Terroristen nur bei doppelter Staatsbürgerschaft zulässt. Und das war genau die Formulierung, die die Nationalversammlung, welche von den Sozialisten dominiert wird, genau nicht haben wollte. Und man musste eben über einen identischen Text abstimmen, hat sich aber eben nicht auf einen Text einigen können. Und deshalb hat Präsident Hollande heute die Idee dieser Verfassungsreform zurückgezogen.
Jetzt ist es ja oft so, dass wenn was Schlimmes passiert, dass Politiker sehr schnell reagieren müssen, auch Vorschläge machen, die dann am Ende vielleicht nicht umsetzbar sind oder auch nicht umgesetzt werden aus solchen Gründen, wie du sie gerade genannt hast. War dieser Vorschlag nach den Anschlägen von Paris vielleicht eine Art Kurzschlussreaktion, also wenig überlegt?
Ja, das kann sein. 3 Tage nach den Anschlägen hat Präsident Hollande dieses Projekt vorgestellt. Er wollte bestimmt Stärke zeigen, um der Bevölkerung Mut zu machen. Er wollte auch die Ermittlungen voranbringen, daher dann auch die Verhängung des Ausnahmezustandes mit den deutlich erweiterten Befugnissen auch der Ermittlungsbehörden. Worin er sich ganz sicher getäuscht hat, war daraus eine Dauerregelung machen zu wollen. Ich glaube auch, er hat die Reaktionen, also der Präsident Hollande hat die Reaktionen in der französischen Bevölkerung vollkommen falsch eingeschätzt. Auch in der Politik, auch in seiner eigenen Partei hat er ja einen unglaublichen Streit damit ausgelöst. Das hat er sich ganz sicherlich nicht so träumen lassen.
Du sagst, er wollte Stärke zeigen. Ist Hollande jetzt eher geschwächt oder sogar gescheitert?
Also geschwächt ja, gescheitert ganz sicher nicht. Es war ja seine Idee, diese Verfassungsreform. Es war sein Projekt. Jetzt zieht er es zurück mit dem Argument, die politische Klasse habe sich nicht verständigen können. Ein Kompromiss sei außer Reichweite. Und da sagt man sich natürlich als Franzose, was ist das für ein Präsident, wenn er keinen Kompromiss herbeiführen kann? Wenn er diesen Streit, der auch über die Medien gespielt wurde, wenn er den nicht hat beeinflussen können, was ist das für ein Präsident? Im Übrigen muss man auch sagen, auch Nicolas Sarkozy, Chef der Oppositionspartei, die Republikaner, auch er ist geschwächt, denn er wollte diese Reform, er wollte auch seine Abgeordneten für diese Reform stimmen lassen. Seine Partei dominiert den Senat, aber auch er hat sich nicht durchsetzen können. Was, glaube ich, auch irgendwie so die allgemeine Stimmung hier auch in Reaktionen hat man das gehört, sehr beeinflusst hat, ist die Tatsache, dass 4 Monate lang heftigst gestritten wurde. Und jetzt zieht man das einfach zurück und damit heißt es viel Lärm um nichts. Das kommt allenthalben sehr komisch an.
Wie sind denn generell so die öffentlichen Reaktionen heute Nachmittag in Frankreich?
Also es hat noch nicht viele Reaktionen gegeben. Auffällig ist, dass sowohl Sprecher der Sozialisten wie auch der Republikaner sich gegenseitig die Schuld am Scheitern der Verfassungsreform geben. Die Sozialisten, Sozialistenchef Combadélis hat gesagt, die konservative Opposition habe sich nun mal nicht von der Notwendigkeit einer nationalen Union zur Stärkung des Kampfes gegen den Terrorismus überzeugen lassen. Und umgekehrt sagte der Republikaner Christian Jacob, das Problem von Hollande sei einfach gewesen, dass er keine Mehrheit auf der linken Seite zusammenbekommen hat. Also man sieht, man spielt sich gegenseitig die Bälle zu, allenthalben großes Kopfschütteln.
Die Radiowissen-Korrespondent Jürgen König aus Paris über die gescheiterte Verfassungsreform in Frankreich. Präsident François Hollande hat sich da nicht durchsetzen können. Und das war die D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz am Mittwoch. Am Mikrofon Ralf Günther.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.